Ja, also man kann synthetische Muskeln herstellen, ich habe die Zahl nicht im Kopf, 10 oder 30-fache des Menschen heben können. Und ich implantiere mir dann eben synthetische Muskeln. Ja? Das kann man
Was
jetzt heute
denn
noch nicht machen,
wäre? Aber in
aber
20
da
Jahren?
geht,
10?
also da geht die Reise hin. Ja? Also
Oh
technisch
shit.
möglich ist das alles. Die entscheidende Frage ist, und das ist ja immer, kommt mir wieder darauf zurück, wollen wir das? Ja, man hat zum Beispiel fluoreszierende Katzen gemacht. Also Katzen, die im Dunkeln leuchten.
Okay,
Ja,
krass.
also es ist möglich, und weil alles möglich ist, müssen wir uns, also wächst die Verantwortung auf unserer Seite, uns zu fragen, was davon sollen wir eigentlich zulassen und was nicht.
Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Podcast-Episode von Human Elevation. Mein Name ist Patrick Reiser und ich bin dein Gastgeber. In der heutigen Episode dreht sich alles um das Thema künstliche Intelligenz. Was ist das überhaupt? Unser heutiger Gast erklärt es so, dass es jeder verstehen kann. Warum gibt es so viele Experten weltweit, die davon warnen? Ja, es gibt entweder die eine Seite, die sagt, hey, künstliche Intelligenz ist die größte Gefahr für uns Menschen und könnte das ausbedeuten. Und die andere Seite, die sagt, künstliche Intelligenz führt uns in eine Utopie. Es ist der größte Segen in der Geschichte der Menschheit. Naja, was ist es denn? Um diese Fragen zu behandeln, haben wir einen Experten hier bei uns eingeladen, und zwar Professor Dr. Zihad Mahajani. Er studierte in einem Doppelstudium Chemie und Philosophie an der TU Darmstadt, an der Universität Bordeaux und an der Harvard University. Als Professor für angewandte Ethik beschäftigt er sich mit moralischen Fragen rund um das Thema digitale Ökonomie und künstliche Intelligenz. Heute ist er hier. Ich freue mich, sage herzlich willkommen hier in der Show, Professor Dr. Zihad Ayani.
Ja, hallo Patrick, danke für die Einladung.
Ja, schön, dass du hier bist. Ich freue mich, mit dir über ein aktuelles Thema unserer Zeit zu sprechen. Künstliche Intelligenz, Biotechnologie, Biotechnik, wie das alles so miteinander zusammenhängt. Aber erstmal interessiert mich, wo sitzt du gerade? Wo bist du? Ich sehe im Hintergrund viele Bücher. Und wie geht's dir?
Ja, ich bin zu Hause. Also zu Hause heißt bei mir in Darmstadt, und ja, bin hier in beim Arbeitszimmer. Ist gerade vorlesungsfreie Zeit, da bin ich ein bisschen häufiger hier zu Hause, und ja, ne, mir geht's gut, mir geht's gut. Freue mich auf das Gespräch.
Ja, ich mich auch. Künstliche Intelligenz ist etwas Faszinierendes. Du bist da richtig tief drin, sprichst darüber, forschst darüber. Was interessiert dich an dem Thema so? Was hat dich da, also ich gehe jetzt auch mal davon aus, das Thema hat dich irgendwie so ein bisschen in Bann gezogen, ja, könnte man sagen, weil du einfach gerne darüber sprichst. Korrigiere mich, wenn du das anders siehst. Warum?
Ja, das ist eine gute Frage. Also da könnte ich so eine persönliche Antwort drauf geben und eine fachliche. Also vielleicht die persönliche. Irgendwie ist in dem Thema, sind so meine verschiedenen Interessensgebiete über die Zeit dann zusammengekommen und haben so ein bisschen einen Ort geformt, an dem ich das, was ich bisher so im Leben gemacht habe, sich berührt. Ja, ich war lange als jetzt noch als Managementberater unterwegs, habe mich viel mit digitaler Transformation und digitalen Innovationen beschäftigt. Bin von meinem Hintergrund aber promovierter Philosoph, ja, und hat mich eben immer dafür interessiert, aus so einer philosophischen Perspektive auf unsere Zeit zu schauen. Habe auch noch einen naturwissenschaftlichen Hintergrund, und irgendwie kam dann bei dem Thema Digitalisierung und künstliche Intelligenz und alles, was dann noch so dazu gehört, haben sich dann diese Themen miteinander berührt. Ja, also unsere Ökonomie ist vor allem eine digitale Ökonomie geworden. Da kommen viele neue Fragen. Unser Leben, unsere Gesellschaft wird immer mehr von digitalen Technologien und anderen Technologien bestimmt, und als Philosoph schaue ich da gerne drauf und reflektiere das gern. Und ja, und das, also auch aus fachlicher Sicht, also ich bin ja Professor für angewandte Ethik, bin ich einfach der Überzeugung, dass die technologische Revolution, in der wir gerade drin sind, von so fundamentaler Bedeutung ist, also dass das tatsächlich eine historische Zäsur ist, in der wir gerade sind. Und dass mit dieser technologischen Revolution fundamental neue ethische Fragen einhergehen. Ja? Und wenn man sich also mit Ethik im 21. Jahrhundert auseinandersetzt, dann ist man zwangsläufig bei dem Thema. Das geht gar nicht anders.
Geht Hand in Hand, klar. weil da ganz neue Fragen auftauchen werden. Aber bevor wir mal schauen, was für Fragen danach auftauchen und warum denn das aus deiner Perspektive so etwas ganz, ganz Neues ist, was jetzt auch entsteht, lass uns doch mal anschauen, was ist denn überhaupt künstliche Intelligenz? Weil, so wie ich es sehe, ist nicht wirklich intelligent, aber es simuliert unsere menschliche Intelligenz. Aber dass wir vielleicht dort mal eintauchen und einen Unterschied machen. Was ist denn überhaupt künstliche Intelligenz? Und da gibt es ja auch verschiedene Stufen von künstlicher Intelligenz.
Ja, also das allein ist ja schon ein riesen Thema und auch ein philosophisches Thema, wo man lang natürlich drüber nachdenken könnte. Es führt ja zurück zu der Frage, was Intelligenz eigentlich ist, worauf wir eigentlich, wenn wir ehrlich sind, nicht wirklich eine Antwort haben. Ja? Also wir haben immer wieder über die Zeit tasten wir uns immer wieder neu da ran an das Thema und geben mehr oder weniger befriedigende Definitionen darüber, was Intelligenz ist. Und nun kommt künstliche Intelligenz und stellt die Frage natürlich wieder ganz neu. Ich persönlich halte den Begriff künstliche Intelligenz tatsächlich eigentlich für irreführend und würde es rein sachlich eigentlich bevorzugen, von simulierter Intelligenz zu sprechen. Der Grund liegt darin, dass KI meines Erachtens eben nicht das tut, was Menschen tun, wenn sie intelligent über die Welt nachdenken, sondern etwas anderes. Was aber rauskommt, wenn KI Output generiert, das ist in der Tat immer weniger von dem zu unterscheiden, was Menschen produzieren, wenn sie darüber nachdenken. Aber was unter der Haube passiert, ist eben etwas anderes. Und mir scheint das wichtig, ja, weil es gibt durchaus auch viele, die sagen, naja, was KI macht, ist im Grunde genommen exakt das Gleiche, was auch Menschen tun. Und je nachdem, wie ich da drauf schaue und wie ich das verstehe, gehe ich auch anders mit künstlicher Intelligenz um. Ja, also wenn ich jetzt die Meinung vertrete, was KI macht, ist eigentlich genau das Gleiche, was Menschen machen, dann bin ich ja automatisch auch lande ich sehr schnell bei der Meinung, dass künstliche Intelligenz strukturell eigentlich überhaupt nicht unterscheidbar ist von menschlicher Intelligenz und von Menschen und dass ich sie auch analog behandeln sollte. Ja, also dann bin ich sofort, ich will jetzt nicht gleich in die ganz großen Fragen reinspringen, aber dann ergeben sich sofort ganz andere Fragen, wie sollte künstliche Intelligenz vielleicht auch Personenrechte haben? Ja, hat künstliche Intelligenz Gefühle? Sind es moralische Akteure und so weiter und so fort? Je klarer ich aber die Meinung vertrete oder aufrechterhalten kann, dass es eigentlich was ganz anderes ist. Dass es zwar ähnliche Ergebnisse produziert, aber dass es ganz anders funktioniert, ganz anders agiert, um diese Ergebnisse zu produzieren. Umso weiter weg kann ich solche Fragen eigentlich von mir halten und muss dann eigentlich zu der Überzeugung kommen, dass das absurde Überlegungen sind, zumindest Stand heute. Ja, also jetzt von Personenrechten und Ähnliches bei KI nachzudenken. Und was ist der substanzielle Unterschied? Nun, was KI macht, ist ja im Wesentlichen Stochastik. Also es gibt eine amerikanische Linguistin, die hat den Begriff geprägt, dass künstliche Intelligenz stochastische Papageien seien. Ja, also Stochastik ist Wahrscheinlichkeitsrechnung, ja, also und eine künstliche Intelligenz rechnet die Wahrscheinlichkeit aus, mit der ein Wort auf ein anderes Wort folgt. Papagei, also stochastischer Papagei deshalb, weil die Basis, auf der die künstliche Intelligenz die Wahrscheinlichkeiten ausrechnet, irgendwelche Worte sind, die irgendwann in der Vergangenheit schon mal geschrieben oder gesprochen worden sind. Ja, also die sich KI dann aus den Trainingssätzen, zum Beispiel aus dem Internet, digitalisierten Büchern oder aus transkribierten Gesprächen und so weiter rauszieht. Das heißt, sie ist eigentlich im Kern total konservativ, sie schaut immer zurück. Ja, was wurde schon gesagt und mit welcher Wahrscheinlichkeit folgte in dem, was schon gesagt wurde, ein bestimmtes Wort auf ein anderes? Und das reiht es dann eben aneinander und da kommen, das sei auf jeden Fall zugeben, erstaunlich beeindruckende, menschenähnlich klingende Ergebnisse raus. Aber wenn man sich eben klar macht, wie es zu den Ergebnissen kommt, wird eigentlich sofort einsichtig, meines Erachtens, dass die Technik natürlich nicht versteht, was es sagt. Ja, es versteht nicht, was es sagt. Es hat einfach eine, also nach dem Wort, also mein Beispiel, ich erwähne das immer so oft, ich bringe es jetzt auch nochmal. Mein Beispiel ist zum Beispiel, wenn ich jetzt in Antlitz einer geliebten Person die Worte ich liebe sage, dann rechnet eben die KI aus, naja, die Wahrscheinlichkeit, dass als nächstes das Wort dich kommt, ist deutlich höher als das Wort Traktor oder was auch immer. Ja, und so, aber was wir machen, ist ja was anderes. Ja, unser Denken, unser Sprechen ist eingebettet in unser Fühlen, in unser Empfinden. Ja, also in der Philosophie nennt man das Embodiment. Ja, also es ist nicht losgelöst von unserem von unserem Körper, von unseren leiblichen Regungen und Empfindungen zu verstehen. Das heißt, wenn ich anfange zu reden, weiß ich eigentlich schon, was ich sagen will. Ich muss ja nicht überlegen und ausrechnen, sage ich jetzt als nächstes Traktor oder dich? Ja, also das ist völlig absurd. Ja? Und das hat damit zu tun, dass wir im Grunde genommen schon wissen, was wir sagen wollen, bevor wir es sagen. Und das führt dann auch zum Verstehen. Und eine KI versteht nichts. Sie fühlt auch nichts. Ja, je mehr wir uns das bewusst machen, also das gilt zumindest Stand 2024, umso mehr beschützt uns das auch davor, künstliche Intelligenz zu anthropomorphisieren, also irgendwie menschliche
Vermenschlichen,
Eigenschaften genau zu
ja.
vermenschlichen, ne? Und menschliche Eigenschaften zuzusprechen und ja, sie irgendwie als ein empfindendes Wesen wahrzunehmen.
Ja. Markus Gabriel hat mal gesagt, Intelligenz lässt sich messen. Es ist das Vermögen eines Lebewesens, ein gegebenes Problem in einem endlichen Zeitraum zu lösen. Und hat dann so argumentiert, ja, künstliche Intelligenzen, die haben gar keine Probleme. Also,
Genau.
oder die können keine Probleme haben, sondern wir müssen unsere Probleme in die künstliche Intelligenz eingeben, das denen quasi vorgeben, aber sie können nicht selbst ein Problem kreieren. Würdest du sagen, doch, das passt schon auch mit dem zusammen, was du jetzt gerade gesagt hast?
Ja, absolut. Also was er ja damit meint, ist, er sagt, KI hat keine Probleme, ja. KI kann Lösungswege finden, ja, aber sie kann nicht den initialen Schritt machen und sagen, das ist ein Problem, das ich lösen möchte. Das kommt immer vom Menschen. Ja. In der Philosophie unterscheidet man da auch zwischen Vernunft und Verstand. Also man könnte sagen, KI hat wahnsinnig viel Verstand. Also sie ist unfassbar gut da drin, in einem vorgegebenen Zielkorridor zu einem Ergebnis zu kommen. Aber das Ziel, also zu überlegen, was sollte ich warum eigentlich tun? Womit sollte ich mich eigentlich warum beschäftigen? Also welchem Problem sollte ich mich annehmen? Und überhaupt irgendetwas als ein Problem zu erfinden, das ich lösen möchte, das kann KI nicht. Das kommt immer vom Menschen. Und das berührt sich dann auch mit einem anderen Wort, nämlich den der Autonomie. Ja, da gibt es auch viel Verwirrung. Es wird dann oft von KI gesprochen, von autonomen Systemen. Ja? Also man denke ans Fahren, ans autonome Fahren. Was es macht, ist eigentlich automatisiertes Fahren. Ja? Also zumindest, wenn wir Autonomie verstehen als etwas, ich kann selbst entscheiden, was ich warum tun möchte. Ja, also ich habe einen freien Willen, ist natürlich erstmal eine These, die kann man teilen oder nicht. Aber wenn ich einen freien Willen habe, kann ich bestimmen, warum ich mich einer bestimmten Sache annehme und warum ich zum Beispiel jetzt nach, weiß ich nicht, nach Zürich fahren möchte. Ja? Nehmen wir mal an, das autonome Fahren ist auf der höchsten Stufe angekommen. Ja, also da sind wir jetzt ja noch nicht, aber da bewegen wir uns hin. Was macht dann ein solches Fahrzeug? Der Mensch gibt ein, bring mich da und dahin, und dann in diesem vorgegebenen Zielkorridor wird es mich fantastisch, sicher und sicher dahin bringen. Aber das Auto kann sich ja oder ja nicht überlegen, eigentlich würde ich viel lieber an die Côte d'Azur fahren, da finde ich es viel schöner. Also fahre ich jetzt mal dahin. Wenn es das tun würde und könnte, dann hätte es Autonomie. Ja, aber das hat es nicht. Und es ist auch nicht erkennbar, Stand heute, dass es so etwas entwickeln wird. Ja, und was es also tut, ist in einem von Menschen vorgegebenen Zielkorridor einen Lösungsweg zu finden. Das, was der Mensch vorgeben muss, also das Ziel, das wird auch, also zugegebenermaßen, das wird immer geringer. Ja, wir müssen immer weniger vorgeben. Ja, die KI kann sich immer mehr selber ableiten, also Subziele ableiten und so weiter. Aber ohne den Impuls, ja, also ohne die Vorgabe, das ist ein Problem, das wir lösen sollten, geht es nicht. Und das ist wieder etwas, was ich zumindest in KI nicht erkennen kann. Ne?
Es gibt ja da die zwei Lager, könnte man sagen, so die Utopisten und dann die Dystopen,
Dystopisten,
ja, die
ja.
Dystopen, wo man einfach sagen kann, naja, eine Gruppe glaubt, hey, mit künstlicher Intelligenz können wir alle Probleme lösen und super, ja, perfekt, wir leben im Paradies. Und eine andere Gruppe sagt, hey, das ist unsere Selbstauslöschung, wenn du das sehen möchtest, ja. Und vielleicht, dass wir mal so in beide Gruppen reinschauen, warum die denn so denken, wie sie denken. Weil was man ja immer so sehen kann oder was es immer heißt, ist, dass diese künstliche Intelligenz, du hast vorher den Unterschied gemacht zwischen Verstand und Vernunft. Also dass diese Kapazität von Problemlösen, von Zusammenhängen sehen, dass die sehr stark ist bei den künstlichen Intelligenzen, vielleicht sogar unsere übersteigt. Aber es da niemand gibt, der das Steuerrad in der Hand hat, dann, also, dass sie sich so wie verselbstständigt. Und das ist ja immer so, was man so hört, so ein Szenario, dass die dann, ja, sich verselbstständigt, ja, mit einem ultra krassen Verstand, aber nicht wirklich Vernunft, mit einer unglaublichen Vernunft, aber kein Verstand, also kein Warum dahinter ist, keine, lass uns sagen, Seele, was auch immer, ja. Und dass das sich so entkoppelt und dass es dann für uns bedrohlich werden könnte. Macht das Sinn?
Ja, also auf beiden Achsen, ja, also auf dem utopischen und dystopischen Lager, also galoppiert es manchmal ein bisschen davon, ja, das muss man schon sagen. Beide haben natürlich im Kern irgendwie auch gute Argumente auf ihrer Seite, ja, und wenn man da jetzt mal näher reinschaut, was ist so der Kerngedanke des dystopischen Lagers, ja? Das dystopische Lager argumentiert folgendermaßen. Also künstliche Intelligenz entwickelt sich exponentiell, das heißt, sie wird also immer schneller, immer fähiger, immer leistungsfähiger. Nennen wir das mal immer intelligenter, kann man drüber streiten, aber ist jetzt egal für die Sache. Ja, also es wird also immer schneller, immer leistungsfähiger. Dann dadurch wandert es die verschiedenen Stufen der KI durch. Du hattest ja eingangs schon erwähnt, es gibt man unterscheidet zwischen unterschiedlichen Stufen der künstlichen Intelligenz. Momentan, also bis noch vor kurzem, waren wir auf der Stufe der sogenannten schwachen KI oder der Artificial Narrow Intelligence. Das ist eine KI, die eben nur in einem ganz engen Aufgabenbereich agieren kann. Dort aber extrem leistungsfähig ist und auch leistungsfähiger als Menschen. Also
Zum Beispiel ChatGPT,
zum
würde ich
Beispiel,
sagen,
ja,
ja?
genau, also Textgenerierung, ja, oder Navigation im Auto, ja. So, ist aber auf einen engen Bereich beschränkt. Und diese Stufe, da sind wir gerade dabei, sie zu verlassen. Ja, also die nächste Stufe, was wir jetzt dieses Jahr sehen werden, sind sogenannte multimodale KIs. Das heißt, dass eben eine KI nicht mehr nur Text generieren kann, sondern dass sie gleichzeitig auch Video generieren kann, Fotos generieren kann,
Ja, genau,
Computercode
sehen.
generieren kann, ja, und dass sie auch all diese verschiedenen Formate als Input verarbeiten kann, ne? Also das ist das, was jetzt dieses Jahr passiert, wenn man sich bei Google umschaut, Gemini und auch die nächste Stufe OpenAI und so weiter. So, und je mehr sie multimodal werden und je mehr sie von ihrer engen eindimensionalen Ausrichtung sozusagen immer mehr Bereiche erschließen, dann, so die Idee, müsste es ja irgendwann mal so sein, dass sie eben in allen Dimensionen, in der auch der Mensch agiert, genauso leistungsfähig sind wie der Mensch. Das wäre dann eine Art Artificial General Intelligence, also eine allgemeine KI oder eine starke KI. Da fängt es schon an. Ich würde sagen, es gibt durchaus Gründe anzunehmen, dass das eigentlich gar nicht möglich ist. Ja, also dass es also Stand heute normal ist nicht erkennbar, wie sich eine KI ihre eigenen Ziele eigene Ziele entfalten kann. Also dass sie irgendwie ein Vernunftvermögen, Bewusstseinsvermögen, Empfindungsvermögen entwickelt. Aber
Siehst du nicht das möglich? Ja. Hast du Argumente dafür?
ja, also erstmal würde ich die Frage mal umdrehen, ja, wo kommen eigentlich die Argumente dafür, das anders zu sehen? Ja, wenn man sich bewusst macht, das ist eine reine, das ist eine Rechenmaschine, ja, eine stochastische Maschine. Ich kann also nur dann annehmen, dass eine solche Maschine Bewusstsein entwickelt, wenn ich davon ausgehe, dass der Mensch selbst auch nichts anderes ist. Und das ist die
Ja, genau.
Kernkampfzone, in der wir gerade hier im 21. Jahrhundert sind. Was ist eigentlich der Mensch?
Und
Ja?
was ist Bewusstsein?
Und was ist Bewusstsein und
Ja,
so weiter? Ja?
genau.
Und KI stellt diese Frage neu, weil wir sehen jetzt eine Technik, die Dinge kann, von der wir dachten, die können nur wir. Und das stellt die Frage auf uns, ja, aber wer sind wir denn eigentlich?
Fundamentale
Und
Frage, ja.
eine absolut fundamentale
Absolut
Frage des
fundamental.
21. Jahrhunderts.
Entscheidet alles, ja.
Genau, sehe ich auch so. Und diejenigen, die argumentieren, naja, also wenn die KI-Modelle nur immer komplexer werden, dann wird automatisch Bewusstsein emergieren, die argumentieren im Kern dafür, dass der Mensch eigentlich selbst auch nichts anderes ist als ein Computer.
Genau,
Ja,
als
also der
Maschine.
selbst, genau, also so ein materialistisches Weltbild kann
Genau,
man
ja.
ja also vertreten. Und das Gehirn ist praktisch ein biologischer Algorithmus, ja, der auch nichts anderes macht als ein Computer. Und wenn ich so denke, dann kann ich natürlich extrapolieren und sagen, naja, dann wird KI irgendwann auch Bewusstsein entwickeln und dann wird es Vernunft entwickeln, dann wird es eben eine allgemeine künstliche Intelligenz geben. Wenn ich das nicht glaube, dann erscheint der Gedanke erstmal abwegig, ja, weil man sagt, okay, letztendlich, also wie sollte das passieren, ja? Da muss, was KI macht, ist ja strukturell etwas anderes als was Menschen machen. Also warum sollte dann dort Selbstbewusstsein oder Empfindungsvermögen und so weiter draus emergieren, ne? Ja, also um vielleicht noch die Brücke wieder zu schlagen dazu der Dystopie. Also wenn ich jetzt sage, so irgendwann habe ich eine allgemeine Intelligenz, die ist auf dem Niveau des Menschen, dann hört ja da die Entwicklung nicht auf. Ja, warum soll sie da auf einmal stehen bleiben? Ja, also die Computer werden dann auch dann immer leistungsfähiger und irgendwann habe ich so etwas, was man in der KI dann Superintelligenz nennt, künstliche Superintelligenz, die das menschliche Niveau um Dimensionen überschreitet. Ja, also das Bild dahinter ist immer, das ist von Nick Bostrom geprägt, der sich da viel mit dem Thema künstliche Intelligenz auseinandergesetzt hat, dass eigentlich relativ kurze Zeit, nachdem KI menschliches Niveau überschritten hat und sich dann weiterentwickelt, dass künstliche Intelligenz sich dann zu menschlicher Intelligenz verhält, so wie heute menschliche Intelligenz zu der einer Fliege.
Ja.
Und dann kann man sich natürlich fragen, okay, wenn die KI dann irgendwelche Ziele verfolgt, die nicht in Übereinstimmung mit menschlichen Zielen sind, dann könnte das schlecht ausgehen für den Menschen, ja, weil sie ja eben über Fähigkeiten verfügt, die das menschliche Niveau um Dimensionen überschreiten, ja. Und das muss dann gar nicht so sein. Das muss überhaupt nicht so sein, dass eine KI dann irgendwie böse Absichten verfolgt. Ja, also böse Absichten unterstellt ja immer, die KI hätte Vernunft, hätte Moral, sie will etwas Eigenes.
Ja,
Sie
genau.
muss gar nichts Eigenes wollen. Ja, sie kann immer noch die irgendwann mal von Menschen einprogrammierten Ziele weiterverfolgen, aber die verfolgt sie eben stur weiter. Und wenn dann der Mensch irgendwie im Weg stehen sollte, dann, ja, so die These dahinter, also so der Gedanke dahinter, dann wird eine superintelligente KI natürlich dieses Hindernis aus dem Weg räumen können. Na? Und Das kann dann, also wenn man das Bild immer schwärzer ausmalt, kann das dann natürlich so, wie es jetzt Elon Musk und manche skizzieren, zu der Auslöschung der Menschheit führen. Es kann aber auch, könnte aber auch zu was ganz anderem führen, nämlich dass eine KI im Grunde genommen Menschen ignoriert. Also wir rotten ja auch nicht die Ameisen aus. Ja? Ameisen gibt es ja immer noch, nur die sind uns halt egal. Und wenn eine Ameise im Weg ist, dann trampeln wir sie tot, ohne es sogar zu merken. Ja? Und und das ist ja erstmal nicht unlogisch gedacht. Ja? Es ist sehr annahmenreich. Ja, es hat die Annahme, dass es eine superintelligente KI gibt und so weiter, dass sie Ziele verfolgt, die nicht in Übereinstimmung mit unseren Zielen stehen. Aber es ist nicht völlig abwegig, ja, so zu denken. Und das ist die Logik in dem dystopischen Lager. Und
Lass uns doch mal kurz dort bleiben, vielleicht,
ja,
wenn es für
bitte.
dich in Ordnung ist hier, weil es haben ja sehr viele Intellektuellen, Wissenschaftler, unter anderem auch Elon Musk, den du gerade hier vorher erwähnt hast, oder auch Yuval Noah Harari angeschlossen und ein Dokument unterschrieben, dass es wichtig wäre, mal mit der künstlichen Intelligenzforschung zu stoppen, ja, bevor man da nicht ganz genau weiß, was macht man da überhaupt, ja, einfach erstmal kurz eine Pause machen, weil die auch die Gefahren darin sehen, die du jetzt zum Beispiel gerade beschrieben hast. Aber du sagst, um in so eine Gefahr hineinzukommen, da müsste sich diese künstliche, in Anführungs- und Schlusszeichen, Intelligenz schon weiterentwickelt haben zu einer allgemeinen Intelligenz, so wie ich dich jetzt herausgehört habe. Ist das so, oder könnte das auch ohne, dass sie sich weiterentwickelt, auch schon passieren, dass wir da vielleicht an etwas forschen, was für uns gefährlich werden könnte, weil wir nicht genau wissen, was wir da machen?
Ja, das glaube ich tatsächlich. Also ich stehe ja nicht auf der Seite derer, die irgendwie glauben, dass da Vernunft, Empfindungsbewusstseinsvermögens jetzt zumindest irgendwie kommen wird. Aber das ist auch gar nicht erforderlich dafür, dass Risiken, wie eben skizziert, sich entfalten könnten. Ja? Also auch wenn sie völlig vernunftlos, völlig ohne Bewusstsein, aber mit mit einem überdimensionierten Leistungsvermögen stur ein Ziel verfolgt, kann das problematisch für den Menschen werden. Gar keine Frage. Das ist ein Szenario, das schon Alan Turing in den 50er Jahren eigentlich skizziert hat. Ja. Also das glaube ich schon. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen. Ja, ich glaube, dass über die Wahrscheinlichkeit, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass das jetzt zu einem solchen katastrophalen Ergebnis führt, kann man natürlich nur spekulieren und geteilter Meinung sein. Aber in Anbetracht der Größe des Risikos sollte man sich damit schon wirklich sehr ernsthaft auseinandersetzen, bevor man einfach sozusagen das in die Welt hinauslässt. Und das war ja der Gedanke dieses Briefes, den du da zitiert hast. Die haben ja eine Entwicklungspause gefordert. Ja, also lass uns erstmal irgendwie pausieren und besser verstehen, was KI eigentlich macht, wie sie funktioniert. Da gibt es ja zum Beispiel das sogenannte Blackbox-Problem. Also wir wissen gar nicht genau, wie eine KI zu ihren Ergebnissen kommt. Ja, wir verstehen gar nicht, wir wissen auch gar nicht genau, was eine KI kann. Ja? Wir sehen nur, dass sie wahnsinnig viel kann, aber was sie eigentlich genau alles kann und wie sie es kann, das wissen wir in vielerlei Hinsicht nicht. Und lass uns also mal mehr verstehen, ja, lass uns einen regulatorischen Rahmen bauen, der dann dazu beiträgt, dass KI nicht in einem völlig unregulierten Raum sich hinaus entfaltet. Das war die Idee. Die Idee, das jetzt mit einer 6-monatigen Entwicklungspause lösen zu können, war, glaube ich, also naiv, beziehungsweise auch die Verfasser des
Schwer
Briefes
umzusetzen.
wussten, ja, das ist nicht realisierbar, das wussten die Verfasser des Briefes selbst. Ja, sie wollten eigentlich mehr Aufmerksamkeit damit gewinnen. Und das ist auch gelungen. Also es hat ein bisschen die Debatte auf das Thema gelenkt. Passiert ist aber faktisch nichts. Und das hat natürlich damit zu tun, dass die Entwicklung von KI in einer kapitalistischen Wettbewerbsdynamik steckt. Ja, also viele haben zum Beispiel gesagt, ja, wir finden die Idee einer Entwicklungspause eigentlich gut. Also Sundar Pichai von Google hat das zum Beispiel auch gesagt, ja. Aber er hat gesagt, ich werde mich trotzdem nicht anschließen, weil, also zumindest nicht, solange ich mich nicht darauf verlassen kann, dass alle anderen Player sich auch anschließen werden, ja, weil sonst falle ich ja natürlich im Wettbewerb zurück und laufe Gefahr, also werde meiner Aufgabe als CEO eines Unternehmens nicht gerecht.
Ja,
Das ist
klar.
erstmal, ja, erstmal natürlich logisch gedacht, ja, in einem ökonomischen System. Und ja, und so entwickelt sich das alles immer munter weiter und immer schneller weiter, ja, ohne dass wir einen echten Plan haben, wie wir damit umgehen sollen als Gesellschaft. Und das ist, ohne jetzt irgendwie also hier Dystopien an die Wand zeichnen zu wollen oder jetzt gleich das Ende der Welt und das Ende der Menschheit beschwören zu wollen, aber das ist aus meiner Sicht hochproblematisch.
Ist nicht
Das ist
ganz
hoch.
ohne.
Ja.
Ja, das kann ich sehen. Ja, weil wenn wir erst uns mal so ein bisschen abhängig machen von den ganzen Systemen, was ja einfach schon irgendwo schnell passieren kann, auf einmal sind wir abhängig davon, wir haben es nicht gemerkt, ja, schlittern da rein von Generation zu Generation, verlieren so die Kontrolle, wenn du so sehen möchtest, wissen nicht mehr genau, okay, was steckt denn dahinter? Du hast diese Blackbox angesprochen, dass wir gar nicht mehr richtig durchschauen, wie trifft denn jetzt diese KI-Entscheidung in Anführungs- und Schlusszeichen, was für Metrics, was für Rechnungen stehen dahinter? Und dann, ja, kann das schon irgendwo gefährlich werden, kann ich sehen, ja.
Ja, also du hast noch einen weiteren Punkt eingebracht, das ist das Thema Abhängigkeit. Wäre eigentlich auch nochmal ein Punkt für sich, ja, in den wir auch immer tiefer hineinlaufen, wo wir auch noch nicht so richtig wissen, wie gehen wir damit um. Ja? Also das wurde schon so um 1800 herum sehr, sehr schön von dem Philosophen Hegel beschrieben. Der beschreibt da die Herrscher-Knecht-Dialektik. Ja? Und hat nichts mit Technologie zu tun, aber er beschreibt, so ein Herrscher, ja, hat irgendwie so seinen Knecht und seinen Diener. Und erstmal ist alle Macht beim Herrscher konzentriert. Ja? Und er sagt quasi seiner Macht und seines Amtes: Diener, also Knecht, mach das für mich, mach jenes für mich und so weiter. Und übergibt immer mehr also immer mehr Aufgaben an seinen Knecht. Dadurch, dass der Knecht immer mehr von diesen Aufgaben übernimmt, ja, gewinnt er, also wandert das Wissen, wie ich diese Aufgaben ausführe, vom Herrscher, fließt immer weiter zum Knecht ab. Und irgendwann ist der Herrscher gar nicht mehr in der Lage, irgendwas selbst zu machen, ohne seinen Knecht. Und dann hat sich das Machtverhältnis gedreht, also sozusagen sukzessive, schleichend immer weiter gedreht. Und am Ende dieses Prozesses ist eigentlich der Herrscher abhängig vom Knecht und muss alles dafür tun, damit es dem Knecht gut geht, weil ohne ihn ist er sozusagen
Ist er
lebensunfähig.
verloren? Ja, stimmt, diese
Genau.
Last.
Und in so einem Prozess, also so einen Prozess haben wir in Bezug auf die KI begonnen. Ja? Wir geben immer mehr ab an KI. Aus guten Gründen. Es ist effizient, es führt zu Produktivitätsgewinn, es führt zu Zeitgewinn, es ist bequem und so weiter. Ja. Und gleichzeitig verlieren wir damit natürlich immer mehr Handlungskompetenz in immer mehr Bereichen. Unsere Abhängigkeit von KI steigt immer mehr und unsere Kontrollfähigkeit nimmt ab. Weil um KI kontrollieren zu können, bewerten zu können in dem, was sie tut, muss ich ja irgendwie ein Stück weit etwas verstehen von der Materie, die
Ja,
hier ausführt. Ja? Und das ist also das ist eben auch eine einfach erstmal ist es so. Ich will jetzt auch da wieder nicht irgendwie den Teufel an die Wand malen, sondern wertfrei feststellen, das passiert. Ja, also als Philosoph interessiert mich zum Bewusstsein zu bringen, was eigentlich gerade passiert, welche Mechanismen, welche Dialektiken sich da entfalten, damit wir dann beginnen können, uns zu fragen, wollen wir das? Was davon wollen wir? Und wie gehen wir damit um? Wie können wir das steuern? Weil momentan werden diese Fragen viel zu selten gefragt. Die Dynamik ist so groß und so schnell, dass wir da einfach sozusagen viel mehr mitgerissen werden, als dass wir sie steuern. Ja? Und steuern kann ich nur dann, wenn ich irgendwie eine Vorstellung habe, also wenn ich A, ein Verständnis davon habe, was passiert hier eigentlich, und B, eine Vorstellung entwickelt habe, ja, wo wollen wir denn eigentlich hin? Ja, und was davon ist gut und was vielleicht nicht, ja?
Ja. Ja, ich habe vor ungefähr, schon ein bisschen länger her, aber diese Gefahr, so irgendwann hat es für mich ja so Klick gemacht, wo ich diese Gefahr, dieses Gefahrenpotenzial ganz klar so für mich erkennen konnte. Dann dachte ich so, wow, okay, das ist ja schon nochmal eine neue Art von Problemen, die da auf uns zukommen könnten, ja. Und auf der anderen Seite sehe ich aber natürlich auch, und das sind wir jetzt bei der anderen Gruppe von Menschen, ich kann das Wort nicht mehr sagen, bei den Upotisten.
Bei den Utopisten,
Ja,
ja.
Utopisten, genau. Die sagen, okay, das ist das Fahrzeug für ins Paradies, ja. Wir müssen vielleicht irgendwann gar nicht mehr arbeiten, sondern weißt du was? Das allererste Mal in der Geschichte der Menschheit können wir uns anderen Themen widmen. Wir müssen nicht dafür sorgen, dass wir überleben können, weil wir arbeiten müssen für unseren Unterhalt, sondern vielleicht, ja, können das ganz viele Robotik, mit künstlicher Intelligenz für uns machen und so weiter und so fort. Also da gibt es ja auch viel Potenzial. Und wenn wir ein bisschen noch
Ja.
dort reinschauen, dass wir da so diese Dialektik auch sehen, also diese scheinbaren Widersprüche, könnte man sagen.
Ja. Ja, eigentlich gibt es gar nicht so einen großen Widerspruch, weil
Eine Dialektik.
also
Ja.
die Logik der Utopisten ist ja auch exakt die gleiche. Ja, es ist wieder die gleiche Logik. Die Logik der Utopisten ist, KI wird immer intelligenter, bis wir irgendwann vielleicht also sogar eine Superintelligenz haben werden, ja, und dann in der Singularität, das ist so ein ganz wichtiger Begriff des utopischen Lagers. Die Singularität ist der Moment, in dem künstliche Intelligenz, menschliche Intelligenz um Dimensionen überschreitet und wir uns deshalb überhaupt gar nicht vorstellen können, was dann alles möglich ist, weil wir mit unserem menschlichen Hirn auf unser Vorstellungsvermögen begrenzt sind und gar nicht vorstellen können, was dann superintelligente Entitäten, also KIs, alles möglich machen werden. Ja? Das ist dann die Singularität, auf der wir zulaufen. Und wieder gleiche Gedanke, da kommen wir hin, dadurch, dass sich die Intelligenz, das Leistungsvermögen von KI immer weiter steigert. Der Unterschied liegt allein in der Wertung.
Ah, okay.
Ja, in der Wertung. Die einen sagen dann, oh, das kann ja zur Auslöschung der Menschheit führen. Und die anderen sagen, ja, super, das kann ja zum Paradies auf Erden führen.
Okay, sehe ich, aber die Denkstruktur ist, die Denkrichtung ist die gleiche dahinter. Ja,
Genau, die
klar.
Denkrichtung ist im
Sehe
Grunde
ich,
genommen
ja.
die gleiche. Die Wertung ist eine andere. Ja, und die einen schauen eben auf die ganzen Möglichkeiten, die damit verbunden sind. Also, gerade kürzlich hat Marc Andreessen, so Silicon Valley-Ikone, auch so ein Positionspapier dazu geschrieben. Das hat den Titel Why AI Will Save the World. Ja? Und das steht so ein bisschen charakteristisch für dieses Lager, und da gibt es auch sehr viele. Und die sagen, wenn wir mal eine so intelligente KI haben, dann wird die alle Probleme der Menschheit lösen können. Ja, und wenn man sich das dann mal durchliest,
Da
ja,
werden ja
also
neue
das
Probleme
ist,
wieder geschaffen.
ja, also
Es gibt ja nicht der Endpunkt ohne Probleme. Also rein, ich denke, es ist sogar auch philosophisch teilweise begründet. Da gibt es ein paar gute Argumente dafür, dass nie der Punkt kommen wird, wo es keine Probleme mehr gibt, sondern es gibt Lösungen und mit den Lösungen wird es wieder neue Probleme geben und dann wieder Lösungen und irgendwie neue Probleme. Das ist dann so, geht das weiter in der Evolution, ja.
Ja, also ich glaube, da kann man gute Argumente für finden, für das, was du sagst. Es gibt eben Leute, die sehen das anders, ja. Das nennt man auch den Solutionismus, ja. Also jedes Problem ist im Kern ein technisches Problem, das durch Technik gelöst, also Solution werden kann. Und wenn wir eine superintelligente KI haben, dann, ja, dann wird sie die Probleme des Klimawandels, des globalen, für globalen Wohlstand sorgen und so weiter und so fort. Ja, und dann in den Auflistungen findet sich wirklich alles, was man sich nur so wünschen kann. Ja, und alles wird ganz großartig. Warum? Wie gesagt, also gleiche Logik. Ja, wir haben dann eine superintelligente KI, die das zugänglich macht. Beide Lager haben natürlich irgendwie das Problem, also kranken ein bisschen daran, dass sie eben sehr eindimensional auf das Thema draufschauen. Ja, die einen sehen nur dann die Möglichkeiten, ja, und die anderen sehen eben nur die Gefahren, weil beides kann ich ja ins Extreme extrapolieren. Ja, wenn sich KI immer weiter steigert, dann können sich eben die Möglichkeiten zum Guten immer weiter steigern, bis zum Paradies auf Erden, und die Möglichkeiten zum Schlechten bis zur Auslöschung der Menschheit. Was mich auf der Seite der Utopisten immer wirklich also stört oder ernsthaft irritiert, ist, auf der Seite findet man extrem Wissenschafts- und technikgläubige Menschen. Ja, also der Solutionismus, wie ich gerade gesagt habe, Technik löst jedes Problem. Ja, Wissenschaft kann die Welt vollständig beschreiben, und mit Technik können wir sie vollständig lösen. Und
Geht ja
wenn
im
ich aber
Transhumanismus auch rein dann, oder? Also die gleichen Gedanken sind ja das Fundament wahrscheinlich, plus noch mehr Gedanken. Man kann den Menschen immer weiter optimieren, bis eben zu der künstlichen Intelligenz, wo er sein Bewusstsein dann downloaden kann in die Cloud. Das ist
Genau,
dann
ja.
geht es dann in den Transhumanismus rein, oder?
Richtig, also der Transhumanismus ist voll und ganz auf der Seite,
Ja,
ja,
ja, ja.
und argumentiert auch voll und ganz so, ja. Und das Irritierende ist eben, dass sie vermeintlich auf einer rein wissenschafts- und technikbezogenen Basis argumentieren, ohne aber zu sehen, dass sie meines Erachtens einen fast schon religiösen Glauben an die Möglichkeiten von Wissenschaft und Technik haben. Also,
Das sehe ich auch so, ja, das sehe ich auch so. Dass dann Glaube
ja.
ein ganz, ganz fundamentaler Glaube drin ist, ja.
Absolut,
Wir
ja.
glauben alles
Also,
schon bewiesen zu haben, aber so klar ist es noch gar nicht, ja. Also es wird sich erst dann zeigen. Na. Ist nicht alles so klar, wie es scheint.
ja, und das ist so ein bisschen so ein blinder Fleck dieses Denkens. Also, aus meiner Sicht, ja, die würden das natürlich anders sehen. Ja, und es übersieht auch völlig, dass der Track Record der Technik ja nicht unbedingt dafür spricht. Ja, also Technik hat wahnsinnig viel möglich gemacht. Ja, ich möchte nicht auf einen Kühlschrank und eine Heizung und so weiter verzichten, gar keine Frage, und Penicillin und was es alles gibt. Aber wenn wir uns mal anschauen, was war so das große Projekt, mit dem Naturwissenschaft und Technik und die Aufklärung angetreten ist? Dann war das eigentlich damals schon sehr ähnlich zu dem, was wir heute wieder hören. Naturwissenschaft und Technik sind die Mittel und Werkzeuge in der Hand des Menschen, mit der wir zum allgemeinen Wohlstand kommen werden, mit der wir alle Naturzwänge überwinden können, und die Natur ganz zu unserem Zweck genutzbar machen können. Und was ist das Ergebnis dieses Projekts? Die ökologische Krise, in der wir sind. Ja, also das Projekt, Natur mittels Technologie vollständig zu beherrschen und nur zum Wohle des Menschen zu führen, ist ganz offensichtlich, Stand heute, bislang gescheitert. Ja, also die Klimakrise, die ökologische Krise, sind ein Ergebnis dieses gescheiterten Versuchs, mittels Technik die Natur vollständig zu beherrschen, weil sie sich eben bis jetzt nicht vollständig beherrschen lässt und sondern immer wieder zurückschlägt. Und jetzt kommt eben genau dieses Denken, dieses technologiezentrierte Denken im Digitalzeitalter wieder und sagt, ja, aber jetzt klappt's. Diesmal klappt's. Jetzt haben wir KI und jetzt haben wir neue Technologien und diesmal klappt's. Kann sein, ja, also keiner weiß, was die Zukunft bringt. Aber zumindest mal mit Blick zurück könnte man sagen, naja, also könnte auch sein, dass uns das nur an anderer Stelle wieder neue Probleme beschert, ja.
Ja, genau, wie mit der Atomenergie, super geil, ja, können da was gut nutzen, aber hat auch seine Schattenseiten, unter anderem die Atombombe, ja, die auch mit dem einherging.
Ja, und Atommüll, ja,
Ja,
also
klar,
Müll, meine ich weiß,
Atombombe.
wohin damit und so,
Ja.
ja,
Das sieht man
aber
auch,
genau,
die
da.
Dialektik sieht man ja dort sehr gut auch. Also das ist nur ein Beispiel. Oder als der Mensch das allererste Mal das Feuer bändigte, super, hat der Wärme gehabt, Licht. Aber es gab auch andere Menschen, die dann mit dem Feuer irgendwann die Häuser zerstört haben von Stämmen. Ja, also
Ja.
ja.
Ja, es geht, also es wird ja zurzeit wird relativ oft die Parallele immer so zwischen KI und Atomkraft gebracht. Auch jetzt, seit der Oppenheimer-Film da draußen war und so.
Ja, genau.
Ich glaube, es gibt da Parallelen. Es gibt aber unter anderem einen wichtigen Punkt, an dem die Parallele nicht funktioniert. Wenn man sich solche großen Technologieumbrüche wie die Atomkraft anschaut, dann unterscheiden die sich in einem Punkt, und das ist der folgende: Um Atomkraft nutzbar zu machen, und zwar ganz egal, ob ich nun Energie erzeugen möchte mit einem Atomkraftwerk oder eine Atombombe, ja, das zu machen, ist unfassbar schwer. Ja. Auch obwohl wir verstanden haben, wie es funktioniert, braucht es unglaublich viele Ressourcen. Es braucht unglaublich viel Geld. Es braucht wahnsinnig viel Expertise, um das tatsächlich zu einem, da, um ein Atomkraftwerk zu bauen und zu managen und zu handeln oder eine Atombombe. Und das führt dazu, dass es auch bis zum heutigen Tag nur, also dass man schon auf die Ebene von Nationen gehen muss, um überhaupt die Fähigkeit zu haben, das zu ex Leuten, ja, also das nutzbar zu machen. Oder von multinationalen Konzernen. Es gibt ganz wenige Akteure auf der Welt, die dazu in der Lage sind. Ja, wegen der Ressourcen, Expertise, Geldintensität und so weiter. Bei KI ist das anders. KI ist ein Instrument, das eine ähnlich große Reichweite, Wirkmächtigkeit hat, das aber in den Händen aller für umsonst liegt. Ja. Und das gilt auch für eine andere Technologie, zum Beispiel das wie CRISPR-Cas in der Biotechnologie. Also die Technologien, die heute entstehen, sind ebenfalls wahnsinnig wirkmächtig, sind aber aufgrund der exponentiellen Entwicklung unfassbar billig und günstig zu haben und dadurch zugänglich für alle. Und das hat zwei Konsequenzen. Die eine Konsequenz ist, es ist nicht handelbar. Es ist viel schwieriger, das zu kontrollieren und zu regulieren. Atomkraft zu regulieren ist auch nicht einfach, aber es hat ja mehr oder weniger funktioniert. Ja, es gibt einen Atomwaffensperrvertrag. Wir wissen, wie viele Zentrifugen auf der Welt stehen und so weiter. Ja, also man kann es irgendwie managen und steuern. KI, ja,
Nicht möglich, ja.
Es ist nicht möglich, ja. Also es ist nicht möglich, weil es so billig,
Wow.
so leicht für so viele zu haben sind. Natürlich brauche ich auch viel Geld, wie es eben OpenAI oder Google hat, um jetzt Serverfarmen und so weiter zu betreiben und das eben zu entwickeln. Aber jetzt, jeder von
Und
uns
Verständnis,
hat.
technisches Verständnis natürlich auch, um das weiterzuentwickeln und zu implementieren in Geräte oder in Softwaren, wie auch immer, ja.
Richtig, aber das ist kein Vergleich. Ja, also
Ja,
eine Handvoll,
großer
wenn man sich
Unterschied.
OpenAI anschaut, das hatte als es die erste Version von ChatGPT entwickelt hat, das hat ein paar hundert Leute gehabt, das Unternehmen. Ja. Und heute haben wir alle das auf dem Rechner. Ja, also es ist und niemand kann irgendwie also und wir wissen gar nicht genau, was dieses Tool alles kann, geschweige denn, was all die Menschen, die dieses Tool auf ihrem Computer haben, damit anstellen. Ja, also das zu steuern und zu regulieren wird eine viel schwierigere Aufgabe. Man kann das, also ja, also man könnte es jetzt irgendwie auch positiv sehen, ja, ist doch super, ist so eine Art Demokratisierung der Macht. Viele Menschen haben eben das Instrument in der Hand, aber das stimmt ja nicht wirklich, weil am Ende gibt es dann ein paar wenige Konzerne, die natürlich steuern, wer was damit machen kann. Aber wir alle können damit rumspielen. Wir alle können heute. Ja, also da muss man nicht Informatik studiert haben, können wir das Internet mit Deepfakes fluten. mit Fake News. Wir können versuchen, was weiß ich, ja, Wahlmanipulation zu betreiben. Was auch immer. Das können wir alle jederzeit tun. Und wir werden auch viel mehr davon sehen. Und das, glaube ich, ist ein struktureller Unterschied zwischen eben sowas wie KI, ja, wahnsinnig günstig in den Händen von allen, zu Atomenergie, wahnsinnig teuer, wahnsinnig aufwendig in den Händen von wenigen. Ja. Und ja, so, das hat Konsequenzen, ja, also positiv und negativ.
Ja, sehe ich, dass es da nochmal einen struktureller Unterschied gibt. Du hast jetzt Biotechnologie auch angesprochen. Wie weit hängen diese beiden Entwicklungen im 21. Jahrhundert zusammen? Ja, eins heißt diese künstliche Intelligenz und dann Gentechnik oder wenn man das miteinander kombiniert, eben diese Biotechnologie. Was ist es genau? Wie hängt das zusammen und warum ist es auch jetzt schon wichtig, uns darüber Gedanken darüber zu machen?
Ja, also tatsächlich ist die technologische Revolution, die so das Digitalzeitalter aufspannt, ja, eigentlich eine Doppelrevolution. Also einmal Digitaltechnologien und einmal Biotechnologien. Und beide Technologien haben so eine Art Core Technology in ihrem Zentrum. Ja? Also auf der digitalen Seite ist das KI, ja, also KI steckt ja irgendwie dann perspektivisch in allem drin. Und auf der Seite der Biotechnologie ist das CRISPR-Cas, also die Genschere, die es eben ermöglicht, Gene perspektivisch nach Belieben zu editieren und zu gestalten. Und damit wird man wahrscheinlich im Gebiet der Biologie Ähnliches tun können, wie man auf im Gebiet der Digitaltechnologien, also in der Digitaltechnologie kann ich so mit Nullen und Einsen Welten bauen. In der Biotechnologie kann ich mit der Genschere und also Genom sequenzieren, Genom lesen und Genom editieren, also designen, kann ich dann Lebewesen nach Belieben eigentlich, also nach Belieben müssen wir sehen, ja, aber sehr weitreichend gestalten, modifizieren, verändern, wie ich es möchte. Und
Also zum Beispiel, dass wir Beispiele bringen,
ja.
kannst ein Kind auf die Welt bringen und sagen, ich will, dass es blaue, blonde Haare hat oder schwarze Haare oder das ist dann alles möglich. Ist ja schon, glaube ich, schon heute möglich, sogenannte Designer-Babys.
Genau, also die ersten Designer-Babys sind 2018 in China auf die Welt gekommen. Das sind zwei Zwillinge und die hat man mittels Genschere gentechnisch so designt, dass sie HIV-resistent sind. Also ob es funktioniert hat, weiß man nicht so jetzt genau, aber das war das Ziel. Ja? Also man hat das Genom im Embryo modifiziert und sie HIV-resistent gemacht. Natürlich kann ich auch sagen, kann ich auch Augenfarbe, Größe, Geschlecht und so weiter, könnte ich natürlich perspektivisch alles gestalten. Man muss sagen, das hat eine heftige Reaktion ausgelöst. Also das wurde weltweit tatsächlich auch von der Scientific Community geächtet. Aber es ist möglich. Ja, es ist in der Welt. Ja, und andere Beispiele, also zum Beispiel in der Tier- und Pflanzenwelt, wo jetzt so die Hemmschwelle etwas geringer ist. Ja, man hat zum Beispiel fluoreszierende Katzen gemacht. Ja, also Katzen, die im Dunkeln leuchten.
Okay,
Ja,
krass.
und auch hier passiert wieder genau das Gleiche. Diese Technologien, CRISPR-Cas und Bio-DNA-Printer und DNA-Synthesizer und sowas, werden von Jahr zu Jahr immer billiger und stehen im Grunde genommen allen zur Verfügung. Schon heute kannst du dir im Internet ein CRISPR-Cas-Set kaufen und es gibt ja so ein richtiges Movement der Biohacker, ja, die sich dann selber irgendetwas spritzen, um sich irgendwie zu modifizieren. Ja, also
Gibt's das auch schon? Oh
ja,
shit, lustig.
das gibt's ja und die dann Experimente mit Tieren machen und so weiter. Und auch da ist es
Shit.
wieder, es wird immer billiger, ja, und dass es immer billiger wird, das liegt, du hattest ja nach so der Verkopplung gefragt, das liegt daran, dass es eben mit Digitaltechnologien vernetzt ist. Also das Genomsequenzieren kann ich eben jetzt mittels Digitaltechnologien viel effizienter machen
Ja, klar.
und dann auch zu verstehen, welche Genkombinationen, welche Eigenschaften im Menschen rufen. Das ist natürlich eine Aufgabe, die nach KI schreit, ja? Und so kann ich das heute eben immer besser machen. Also eine Zahl, die das Ganze sofort verständlich macht, die Sequenzierung des ersten menschlichen Genoms hat je nach Betrachtungsweise 15 Jahre gedauert und 500 Millionen Dollar gekostet. Heute kostet es 1000 Dollar und dauert wenige Tage.
Wow.
Und das zeigt die Tendenz, ja, also immer billiger ist immer mehr möglich, steht immer mehr Menschen zur Verfügung. Und das ist natürlich, es ist natürlich attraktiv, ja. Also ich hatte mal geschaut, du warst ja, wenn ich richtig verstanden, warst mal Bodybuilding-Weltmeister,
Ja,
richtig?
Natural Bodybuilder, genau. 2014 bin ich Schweizer Me zweifach Schweizer Meister und Weltmeister geworden. Ja, das ist auch schon ja, fast 10 Jahre her.
Ja, so ich nehme an, du hast wahnsinnig viel trainiert dafür.
Ja.
So, jetzt könnte man natürlich sagen, ach Mensch, wäre das nicht toll, wenn wir da so einen Shortcut hätten? Ja,
Ja,
also
gibt's ja
da.
im Bodybuilding ja auch, klar. Die ziehen dich dann irgendwelche Steroiden rein.
Ja, genau, also die Variante gibt es auch, aber
Aha.
so, und die Steigerung davon könnte ich jetzt ja zum Beispiel durch Gen-Editing machen, ja, dass ich
Dass du
eben
schon
auf,
muskulös auf die Welt kommst oder einfach
ja, mit der
automatisch
ganz.
muskulös wirst. Ja, klar.
Ganz anderen Physis, ja. Und oder dass ich den digitaltechnologischen Weg gehe. Also auch daran wird geforscht, zum Beispiel synthetische Muskeln. Ja, also man kann synthetische Muskeln herstellen, ich habe die Zahlen im Kopf, 10- oder 30-fache des Menschen heben können. Und ich implantiere mir dann eben synthetische Muskeln. Ja.
Wow,
Das kann man
was
jetzt
noch
heute
nie
noch nicht machen,
gehört? Aber in
aber
20
da
Jahren oder
geht.
10?
Also da geht die Reise hin. Ja? Also
Oh
technisch
shit.
möglich ist das alles. Die entscheidende Frage ist, und das ist ja immer, kommt immer wieder darauf zurück, wollen wir das? Wo schieben wir einen Riegel davor als Gesellschaft und sagen, das sollten wir verbieten? Aber heute, und deshalb ist ja die Auseinandersetzung mit den ethischen Fragen und den regulatorischen Fragen so wichtig. Heute ist es, und perspektivisch ist es eben nur noch eine Frage, ob wir es erlauben oder nicht. Es ist nicht mehr eine Frage, ob es möglich ist oder nicht. Früher war das unmöglich. Ich musste mich, also, weißt du, also da haben vielleicht Science-Fiction-Autoren konnten über sowas nachdenken, aber es war völlig klar, sowas ist nicht möglich und wird nie möglich sein. Das ist vorbei. Ja, also es ist möglich und weil alles möglich ist, müssen wir uns, also wächst die Verantwortung auf unserer Seite, uns zu fragen, was davon sollen wir eigentlich zulassen und was nicht? Ja, synthetische Muskeln
Ja.
oder Gedankenlesetechnologien schon heute möglich. Also wenn man dich jetzt im MRT-Scanner schiebt, kann man sehen, woran du denkst.
Ja, habe
Ja,
ich
so
gesehen.
kann.
Ja, noch nicht ganz, ganz genau. Aber Bilder und so,
Ja,
kann man
genau.
sehen, okay, ein Bild von einem Auto, dann wird dann dieses Neuron hier aktiviert, dann kann man das miteinander in Verbindung bringen. Ja, habe ich gesehen, ja.
Genau, also es hat Grenzen, hast du völlig recht.
Ja.
Und also man muss sie halt in den MRT-Scanner schieben, ja,
Aber
ist
jetzt
ja auch noch
rechnen wir
nicht so
mal
ganz
10 Jahre
fertig.
voraus, ja, 10, 20, 30 Jahre in die Zukunft, klar. Ja.
Genau, ja. Und ja, also da kommt schon was auf uns zu.
Okay, und da gibt es Leute wie du, die dann sich eben diese Fragen stellen, naja, okay, bis wohin wollen wir dann gehen? Was sind die ethischen Fragen? Und damit beschäftigst du dich, ja, und das ist ja ein Teil deiner Arbeit auch, also aufzuklären, so ich das richtig verstanden habe, aber dann eben auch, ja, zu schauen, was wollen wir, was nicht, wo gibt es diese Riegel? Ja.
Genau. Also, und das ist natürlich, also, weil die Fragen, die hier aufgeworfen werden, so fundamental sind. Ja, das ist jetzt ja nicht, also, sollen wir jetzt bei Schokoriegeln eine Zuckerbeschränkung bei 5 Gramm oder bei 15 Gramm machen? Ja, also, die Fragen sind so fundamental. Und die werden uns das ganze 21. Jahrhundert beschäftigen. Also, das meine ich, jetzt komme ich zum Anfang mit dieser Zäsur. Ja, also, wir sind in einem, also, wir betreten eigentlich eine neue Epoche, in der auch sozusagen unsere gedanklichen Paradigma sich neu ausrichten müssen. Ja, also, wie wir die Welt gesehen haben, wie wir uns selbst verstanden haben, wie wir, was für Vorstellungen wir von einem guten Leben wir hatten. Also, das müssen wir alles neu justieren letztendlich. Ja? Und das ist schon ein längerer Prozess. Ja? Das ist nicht damit getan, dass sich jetzt irgendwie eine Handvoll Philosophen wie ich oder Juristen irgendwo hinsetzen und sagen, so, jetzt das ist das Ergebnis, sondern das ist ein längerer diskursiver Prozess, in dem wir versuchen, irgendwie Sinn aus dem zu machen, was gerade passiert, indem wir versuchen, ein neues Selbstverständnis zu entfalten. Was heißt es eigentlich, ein Mensch zu sein und was nicht? Ja? Also was sollten wir da irgendwie draußen lassen? Und mir ist halt wichtig, das ist so mein bescheidener Beitrag oder der Beitrag vielleicht, den die Philosophie dazu leisten kann, für diesen diskursiven Prozess Klarheit zu schaffen. Ja, also erstmal irgendwie aufzuzeigen, was passiert hier eigentlich, was sind die Implikationen, welche gedanklichen Grundannahmen und oder ideologischen Axiome liegen eigentlich darunter und wo führen die hin? Und da eben ein Verständnis überhaupt erstmal für die Probleme und Fragen, die vor uns liegen, zu schaffen, um darüber dann sinnvoll nachdenken zu können. Und ja, und beim Nachdenken darüber kann man natürlich auch Beiträge leisten, indem man eben mal die möglichen Implikationen da durchdenkt und durchläuft.
Was empfiehlst du denn jetzt jedem Einzelnen? Also was, jetzt haben wir diese Information, so okay. Was würdest du da, oder würdest du überhaupt jedem Einzelnen etwas empfehlen, was er so tun kann? Wir wissen, okay, da kommt etwas auf uns zu. Wir wissen, das kann positive Seiten haben, das kann negative Seiten haben. Beides, von beidem ist da wahrscheinlich was drin, je nachdem, wie wir es betrachten und in welche Hände es kommt und was damit angestellt wird. Okay. Und was würdest du jetzt so all den Leuten, die hier zuhören, noch dabei sind, empfehlen? Was, aufgrund von all dem, was wir jetzt hier miteinander geteilt haben, was könntest du da empfehlen? Was kann jeder selber tun? Oder gibt es überhaupt etwas?
Ja, also schwierig, ja. Aber also ich glaube tatsächlich, da wiederhole
was
ich
ist wichtig für das 21. Jahrhundert, für die Menschen?
Ja, also ich glaube, da, wo wir jetzt stehen, geht es wirklich darum, Bewusstsein schaffen, verstehen. Ja, also es geht, also gut, und natürlich auch beginnen, wir haben ja jetzt gerade den EU-AI-Act gesehen, ja, also da ist die EU tatsächlich sogar Vorreiter beim Thema Regulierung von künstlicher Intelligenz. Ich glaube, das ist auch eine gute Richtung, in die sich das entwickelt hat. Und ich glaube, was man eben tun kann oder tun sollte, jeder Einzelne und wir als Gesellschaft, ist wirklich, also erstmal sich damit auseinandersetzen, was passiert hier alles und zu versuchen zu verstehen, weil es ist so grundlegend, es beeinflusst jeden einzelnen Menschen, es beeinflusst jede Ritze gesellschaftlichen, menschlichen Lebens. Und es ist, glaube ich, keine gute Option, davor die Augen zu verschließen. Ja, also ich sollte mich damit auseinandersetzen, ich sollte versuchen, ich muss jetzt natürlich nicht Python programmieren lernen oder so, das muss jetzt nicht jeder machen, aber ich sollte irgendwie versuchen, also mich damit konfrontieren, mich damit auseinandersetzen, zum Beispiel indem ich so einen Podcast wie diesen höre und irgendwie versuche mal hinter die Dinge ein bisschen zu kommen und die Herausforderung zu verstehen und sich am Diskurs daran zu beteiligen. Also ich glaube, der hat noch immer nicht die Bedeutung, die er in unserer Gesellschaft haben müsste. Ja, und man kann schon letztendlich die Politik, ja, und Meinungsbildner ja dahin treiben, sich stärker mit diesem Thema auseinanderzusetzen und auch Diskursformen zu finden, an denen man sich irgendwie beteiligen kann. Ja, also ich habe ja auch so ein kleines Institut, und da versuchen wir das auch, versuchen wir Plattformen zu schaffen, wo über diese Themen eben nachgedacht und diskutiert werden kann, um eben in einen Meinungsbildungsprozess einzusteigen. Und das ist etwas, was, glaube ich, unserer Zeit gut tun würde.
Ja, dieses Bewusstsein schaffen, Meinungsbildungsprozess aufbauen oder schaffen, ja, fühle ich dich. Ja, mega. Das ist ganz sehr, sehr spannend. Das Thema fasziniert mich auch. Vielleicht noch so zum Schluss, gibt es sonst noch irgendetwas, was du jetzt hier mit uns teilen möchtest und was auch noch wichtig wäre, ist, wo können die Leute dich finden? Das ist ein Podcast, wo du über diese Themen berichtest, kann ich jedem empfehlen. Da sind ein paar wirklich gute Episoden dabei, die das Verständnis nochmal schärfen für über das, was sie gerade gesprochen haben. Das erklärst du ja dann auch sehr gut, dass es verständlich ist für jeden. Das ist nicht, muss kein Techniker oder Technikerin sein, muss das nicht studiert haben, sondern man kriegt das schon gut mit, wie du das erklärst. Der Podcast heißt, sag's mir nochmal,
Felix. Der heißt Auf der Kippe, Philosophie der Kippe, ja, genau, für das digitale Zeitalter. Ja, genau.
Verlinke ich unten in die Shownotes. Gibt es denn sonst noch etwas, was du mit uns teilen möchtest und wo kann man sich sonst noch finden, Ziad?
Ja, also finden tut man mich sonst ja an der Hochschule Karlsruhe, da bin ich Professor und das Institut, das ich dort leite, nennt sich Referat für Technik und Wissenschaftsethik. Und da gibt es auch immer wieder auch für die Öffentlichkeit zugängliches Programm, Veranstaltungen, Events, Vorträge, mit denen wir dann auch ja, über solche Themen dann diskutieren und nachdenken. Und was ich vielleicht zum Abschluss einfach mal mitgeben möchte, ich bin ein großer Freund von Fragen. Ja, ich glaube, wir springen immer viel zu schnell zu den Antworten. Ne? Ich habe hier neben meinem Schreibtisch ein kleines Kunstwerk hängen, da steht drauf: For a minute, no one had the answers. Also wir sind in einer Zeit, wo jeder immer auf alles immer die Antworten hat, sofort. Und ich glaube, damit versperren wir uns ganz viel. Ja? Also es ist viel damit getan, überhaupt mal, also nicht, also eine Antwort, mit einer Antwort schließt man immer einen Raum zu. Eine Frage schließt einen Raum auf und gibt die Möglichkeit, sich mit Neuem zu konfrontieren und auseinanderzusetzen. Ne? Und deshalb tut man sich, glaube ich, einen Gefallen, wenn man nicht zu schnell immer zu vermeintlich klaren Antworten springt. Erst recht nicht bei so großen Themen, wie wir sie gerade diskutiert haben. Und die Frage, die ich vielleicht zum Abschluss einfach allen mal mitgeben würde, könnte man so formulieren: Wenn die Digitalisierung oder künstliche Intelligenz die Lösung ist, was ist eigentlich das Problem? Welches Problem wollen wir denn eigentlich mit all diesen technologischen Möglichkeiten haben, lösen? Und wie macht das unser Leben besser? So, das mega vielleicht mal Frage. Zum Abschluss.
Ja, super gute Frage, mega gute Frage. Love it. Geil. Ja, Ziad, vielen herzlichen Dank. Hat mir sehr viel Freude gemacht. Gute Insights nochmal gegeben. Ich hoffe, die Leute konnten dranbleiben und ich wünsche dir auf deinem Weg weiterhin viel Freude und viel Erfolg. Danke, dass du hier warst.
Ich danke dir, hat Spaß gemacht. Alles danke. Gute.
Dir auch. Bye, bye. Ja, schön, dass du noch da bist. Ich bedanke mich ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit und hoffe, dass dir diese Episode etwas mehr Klarheit über das Thema künstliche Intelligenz gegeben hat. Wenn das so ist und wenn du diesen Podcast magst, freue ich mich, wenn du ein Abo dalässt auf Spotify, iTunes, YouTube, von wo auch immer du gerade zuhörst oder zuschaust und wenn du uns ein positives Feedback hinterlässt. Wenn du mal mit dem Gedanken spielst, mit mir persönlich zu arbeiten und du dich von festgefahrenen Mustern befreien möchtest und ein selbstbestimmtes, glückliches, erfolgreiches Leben aufbauen möchtest, dann komm einfach auf www.patrickreiser.com. Dort kannst du dir entweder ein kostenloses Beratungsgespräch mit uns buchen oder du hast die Möglichkeit, an einem kostenlosen Online-Workshop mit dabei zu sein. Ich und mein Team freuen uns, dich persönlich kennenzulernen. Ansonsten sage ich vielen herzlichen Dank, dass du Teil dieser Community bist. Schön, dass du da warst. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Mach's gut, dein Patrick. Bye, bye.